Profil Podcasts.
Sie müssen das Vertrauen, das Sie jetzt erschüttert haben, oder das Vertrauen, das jetzt erschüttert wurde, wieder aufbauen. Und das ist in der Politik immer deutlich schwerer, aber nicht nur in der Politik, auch im Berufsleben, im Privatleben, als Vertrauen zusammenzuhauen. Mhm. Und dort sitzt die tatsächliche Problemstelle mittel- bis langfristig für die ÖVP. Die ÖVP hat nur einen Vorteil, die Vergesslichkeit von uns Menschen.
Herzlich willkommen zum Profil-Podcast. Mein Name ist Philipp Dulle und wie jedes Monat spreche ich mit Meinungsforscher Peter Hayek über die aktuelle Sonntags- und Kanzlerfrage.
Guten Morgen, Herr Hayek.
Schönen guten Morgen.
Ich muss ja gestehen, es gab selten eine Sonntags- und Kanzlerfrage, auf die ich so gespannt war, wie auf diese jetzt im April 2021. Es ist ja in den letzten Wochen wirklich viel passiert. Die türkisen Chat-Protokolle sind ans Tageslicht gekommen. Jetzt haben wir ja quasi ein Jahr Pandemie oder schon über ein Jahr Pandemie. Da kommt die Kanzlerpartei ÖVP auch immer wieder in die Kritik. Aktuell kommt die Kanzlerpartei noch auf 33%, verliert im Vergleichsmonat 2 Prozentpunkte. Das ist jetzt, glaube ich, der schlechteste Wert seit Februar 2019. Das war noch vor der Ibiza-Affäre. Was ist da in den letzten Monaten alles schiefgelaufen?
In den letzten Monaten ist so ziemlich alles schiefgelaufen, was schieflaufen kann. Das Allerblödeste, was natürlich passiert ist, und dafür kann die Bundesregierung gar nichts, bis wenig, ist einfach, dass eine britische Virusmutation aufgetaucht ist, die natürlich die Sachlage gänzlich verändert hat. Denn, glaubt man den Experten und Expertinnen im Gesundheitswesen, dann wäre die Situation bei weitem nicht so tragisch, wenn nicht eben dieses britische Virus aufgetaucht wäre, dann hätte man die Situation eigentlich relativ gut im Griff. Und dann wäre die Situation für die ÖVP, als auch natürlich für die Grünen, schon relativ entspannter. Ja, es gäbe die Chat-Protokolle trotzdem, aber immerhin hätte man etwas auf der Habenseite. So, jetzt hat man diese britische Virusmutation, der Staat, die Gesellschaft, alle Bereiche sind unter Druck gekommen, insbesondere natürlich die Intensivstationen. Und die Impfungen verlaufen aber schleppend. AstraZeneca, zuerst die Rechtsprobleme, jetzt die medizinischen Probleme unter Anführungszeichen, weil statistisch gesehen sind auch das sehr, sehr geringe Werte bei den Thrombosefällen. Und dadurch kommt es natürlich zu einer Kumulation, die dann, wenn solche Chat-Protokolle auftauchen, natürlich das ein Explosionspotenzial hat. Und genau das ist derzeit das Problem der ÖVP, aber auch der Grünen, weil erstens kommt der Regierungspartner unter Druck und zweitens sind die Grünen ja auch nicht ganz befreit von Postenbesetzungen in der Regierung, wie wir wissen.
Jetzt war es aber bei den Grünen, weil Sie es schon angesprochen haben, so, dass sie in den letzten Monaten, vor allem nach diesen Abschiebung dieser Kinder, auf 10% gefallen sind, sogar hinter den Neos. Jetzt haben sie sich wieder leicht stabilisiert, kommen auf 12%, also legen 2 Prozentpunkte zu. Das ist jetzt nicht signifikant, aber zumindest der Trend weist wieder nach oben.
Ja, das ist natürlich Sie verzeihen, der Blick der Medien darauf. Also für uns waren die Unterschiede zwischen Neos und Grünen immer kupfgekatscht. Die halten halt beide jetzt irgendwo zwischen 10% und 12% und pendeln dort jetzt einmal herum. Aber die Grünen haben sich wieder stabilisiert, nachdem sie im Jänner, Februar stark gefallen sind aufgrund des Ruhighalteabkommens in der Koalition bei den georgischen Flüchtlingen und Asylwerber und Werberinnen. Da haben sich die Grünen jetzt stabilisiert. Das Problem bei den Grünen ist, sie kommen halt aus der türkisen Umklammerung nicht heraus, weil man ist halt Koalitionspartner. Und das, was ich vorher angesprochen habe, ist sie sind nicht ganz befreit von Postenbesetzungen, ist nicht, dass die Grünen in einem ähnlichen Ausmaß betreiben wie die ÖVP. Aber sie tun sich jetzt natürlich mit Kritik schwerer, weil man hat auch grünes Personal in die eine oder andere Position gebracht. Und interessanterweise argumentieren dann die Grünen genauso, wie es auch die ÖVP macht, ja, aber die sind ja qualifiziert. Ja, das ist möglicherweise auch korrekt, aber die Problematik in der Politik besteht ja nicht darin, dass Posten besetzt werden müssen tatsächlich durch die Regierung zum Beispiel oder durch Regierende, sondern das Problem ist die Intransparenz. Dass man nicht endlich zu dem Punkt kommt und sagt, ersparen wir uns diesen Hack-Mack und machen wir doch schlicht und ergreifend dort, wo es politische Postenbesetzungen oder wo es Besetzungen durch die Politik gibt, machen wir das doch transparent. Schaffen wir hier eine Besetzungsstelle, wo sich Menschen bewerben können, und dann wird das alles transparent im Parlament mit Hearings abgestimmt, und dann wird es eine Kommission mit einer ausgewiesenen Expertise geben, die diese Positionen dann besetzt. Ja, und dann macht dann halt auch die Regierung ihre Vorschläge. Man könnte sich von dem so leicht freispielen, und die Politik glaubt immer, sie hat etwas davon. Das ist aber ein ganz, ganz großer Gedankenfehler. Sie hat eigentlich immer nur Probleme dadurch. Und daher, am Ende des Tages bin ich schon gespannt, wie es mit Herrn Schmidt weitergeht. Weil es soll ja letztendlich seinen Vertrag auslaufen. Na, da bin ich gespannt, welches Unternehmen auf ihn zukommt und sagt, Sie haben so einen super Job als ÖBAG-Chef gemacht, kommen Sie doch bitte zu uns.
Jetzt möchte ich aber gleich zu einem der interessantesten Punkte kommen, der aktuellen Umfrage, und zwar zur fiktiven Kanzlerfrage. Die ist nämlich wirklich interessant. Den letzten Podcast haben wir nämlich genannt, ist der Kanzler in Gefahr?
Ja.
Das war so der Titel. Da haben Sie noch gesagt, ja, nein, eigentlich schaut es noch ganz gut aus. Da ist er, glaube ich, auf 32% oder 30% Zustimmung gekommen in der fiktiven Kanzlerfrage. Da haben Sie noch gesagt, solange über 30 oder bei 30% Zustimmung bleibt, ist noch alles gut, muss er sich noch keine Sorgen machen, vor allem weil es jetzt auch nicht so die Konkurrenz gibt von den anderen Parteichefinnen. Jetzt kommt er aber nur noch auf 27%, also fällt unter diese 30% Marke. Hat sich der Kanzler in den letzten Wochen und Monaten doch selbst entzaubert?
Naja, es findet natürlich, ob er sich selbst entzaubert hat, weiß ich nicht, aber es findet natürlich eine deutlich nüchtere Betrachtung von Sebastian Kurz durch die Wähler und Wählerinnen statt, als das noch vor Monaten, um nicht zu sagen von Jahren, der Fall war. Also jetzt blenden wir nochmal kurz zurück. Sebastian Kurz, sehr, sehr jung angefangen als Staatssekretär unter Michael Schwindlecker, zuständig für Integration, hat dort eine veritable gute Figur gemacht, hat dort auch sehr viel Lob und gutes Feedback erhalten aus der, nennen wir es jetzt als Zuwanderungs-Migrations-Community. Hat damals sehr, sehr elegant die ganzen Asylfragen und so bei Hanni Mikl-Leitner gelassen, die ja damals im Innenministerium gesessen ist. So, und dann begann sein Aufstieg. Und er hat dann in Bausch und Bogen die ÖVP übernommen. Da haben damals viele, viele, viele applaudiert, auch Nicht-ÖVP-Kommentatoren oder der ÖVP nahestehenden Kommentatoren haben gesagt, na endlich wird die ÖVP auf neue Beine gestellt, endlich zentralistischer, endlich greift einer durch, nicht wieder die Bundesländer und die Bünde und so weiter und so fort. Dann kam die 2017er Wahl, wunderbar, 31,Schlag-mich-tot-Prozent.
Und ein neuer Stil.
Und ein neuer Stil, genau. Und der neue Stil war auch ganz stark geprägt durch einen neuen Kommunikationsstil, wahnsinnig professionell. Viele, viele Menschen haben gesagt, na, wunderbar, da kommt jetzt ein Junge und der wird das anders machen, als bisher die Große Koalition das gemacht hat. Dann kam Ibiza und die 2019er Wahl und dann gab es noch einmal diesen Zuwachs und das waren dann Menschen, die sich von den Freiheitlichen dann nochmal abgewendet haben, sehr konservativ geprägte Menschen, insbesondere was das Thema Zuwanderung und Integration betrifft, und die haben gesagt, naja, jetzt gehen wir weg, weil der Heinze hat uns enttäuscht, der Heinz-Christian Strache, und dieser neue Stil der ÖVP gefällt uns gut. So, und diese sind jetzt natürlich enttäuscht, weil die sagen, naja, es ist nicht das, was wir uns jetzt eigentlich so vorgestellt haben. Und jetzt kann man natürlich viel sagen, wie es Gernot Blümel, der Finanzminister im Untersuchungsausschuss, gesagt hat. Und ich finde, er hat dort auch politisch wertfrei jetzt, aber handwerklich sehr gut am argumentiert gesagt, ja, das sind saloppe Gespräche zwischen Freunden, und damit holt er das auf die Alltagsebene herunter. Und da denken wir alle, naja, das stimmt, unter Freunden agiert man salopp, vielleicht manchmal auch politisch nicht korrekt. Also das stimmt wahrscheinlich schon. Und das ist aus dem Zusammenhang gerissen. Da wäre es dann interessant, einmal, wenn von journalistischer Seite fragen würde, wie ist denn der Zusammenhang? Aber all das führt natürlich zu keiner Verbesserung all das stützt den bisherigen Narrativ, Ich bin mittlerweile bei Landeshauptmann Tosco Ziel, der gesagt hat, er kann das Wort Narrativ schon immer hören, das stimmt natürlich nicht. Aber der Narrativ also wird dadurch nicht gestützt, den die ÖVP hatte. Und das merkt man jetzt in den Umfragen bei der Kanzlerfrage. So, jetzt müssen wir eine Aufklärung betreiben für die Hörer und Hörerinnen. Sebastian Kurz fällt unter die Demarkationslinie von 30% auf 27.
Ich habe gerade nachgeschaut, es waren 30
im März. 30, genau.
Richtig. Nicht 32.
Davor waren es 32 genau, und 30 und da haben wir noch gesagt, naja, wenn aber darunter, ich habe noch, glaube ich, gesagt, naja, wenn es 28 wird, wird es gefährlich.
Vor einem Jahr, wenn ich kurz einhaken darf, das war natürlich, da war gerade Beginn der Pandemie 55.
Naja, gut, das war, wussten wir alle, das wird nicht zu halten sein. Aber es tut, der Punkt ist, diese Umfragedaten tun immer etwas. Sie tun was mit den Medien, sie tun was mit den Politikerinnen und Politikern. Das Interessante ist, es tut meistens nichts mit den Menschen. Das Umfragen publiziert, wenn ich, die Politiker und Politikerinnen glauben immer, wenn man Umfragen publiziert, Umfragewerte publiziert, das tut was mit den Menschen. Nein, überhaupt nicht. Die haben schon diese Meinung. Also, man kann diese Meinung, es gab eine vor 25 Jahren eine Studie der Forschungsgruppe Wahlen der Universität Heidelberg, die gesagt haben, die Wähler lassen sich von dem im einstelligen Prozentbereich maximal beeinflussen. Na egal, kommen wir zurück zu den Werten von Sebastian Kurz in der Kanzlerfrage. Also ich habe damals gesagt, 28%, dann wird es wirklich prekär, 27% und jetzt geht Alarmsignal rot. Es gibt nur einen Vorteil an der Geschichte für Sebastian Kurz. Sein Mitbewerb profitiert nicht davon. Das ist das Spannende. Also jetzt für die Hörerinnen und Hörer. Wie fragen wir das ab? Wir sagen, welche der fünf folgenden Personen würden Sie in einer fiktiven Kanzlerfrage die Stimme für den Kanzler oder die Kanzlerin geben? Und dann sind meistens die Parteichefinnen und Chefs abgefragt. So. Und dann gibt es aber natürlich immer die Möglichkeit, dass einer sagt, keiner von diesen, weiß ich nicht, bin unentschlossen, wie auch immer. Alle deppert. Na, den Antwortcode haben wir nicht drinnen, der läuft dann unter anderes. Jetzt ist Sebastian Kurz gefallen, aber jene Wähler, die sich von ihm verabschieden, die gehen nicht zu den anderen, sondern die gehen auf die Position keiner von diesen. Und das ist für ihn noch immer ein Vorteil, weil der Mitbewerb wird ganz offensichtlich nicht die Kanzler- oder Kanzlerinnenrolle zugetraut. Auch spannend, dass im 21. Jahrhundert kann auf die Idee kommen, ja, vielleicht macht es dann doch einmal eine Frau. Also weder Randy Wagner, die natürlich ihre ausgewiesene Expertise jetzt ins Spiel bringt, haben wir auch schon 33 Mal gesagt, aber es fehlt noch der Punch dazu, dass man ihres zutraut. Noch Norbert Hofer, der natürlich durch Herbert Kickl fast schon gehandicapt ist. Also das ist auch noch nicht so ganz klar, wie sich die Freiheitliche Partei da weiterentwickelt, die übrigens, wie wir in der Umfrage sehen, auf 19% geklettert ist.
Aber für Norbert Hofer jetzt auch nicht. Das sind auch keine guten Nachrichten, nachdem er schon fix mit Neuwahlen rechnet und sich als Spitzenkandidat.
Ja, das Oppositionsgeschäft beherrschen sie, dass sie da quasi wie soll ich sagen, ins mediale Getriebe streuen. Aber ihm wird das auch nicht zugetraut. Beate Meinl-Reisinger und Werner Kogler auch nicht. Das ist das typische Kleinparteien-Syndrom. Diesen Personen wird das einfach auch nicht zugetraut. Das heißt jetzt Folgendes. Entschuldigung für Sebastian Kurz. Ich nehme jetzt einen Schluck Wasser, damit wir ein bisschen Hintergrundrauschen haben. Das heißt jetzt für Sebastian Kurz Folgendes. Er hat die Möglichkeit, dass er bis zu dem Zeitpunkt, wo die Impfungen greifen und wo die Zahlen hinuntergehen, sowohl auf den Intensivstationen als auch in die Infektion an sich und ab bis zu dem Zeitpunkt, wo so etwas wie ein halbwegs geregeltes Leben daherkommt, weil ich glaube ganz ehrlich, wir können das Jahr 2021 mit einem Leben wie früher fast schon auch schon wieder abschauen. Aber schauen wir mal, ich bin ja der Meinung, man sollte eher pessimistisch in die Zukunft blicken, dann ist man immer überrascht, wie gut es eigentlich läuft und nicht umgekehrt. Das wäre eigentlich eine sehr wienerische und österreichische Haltung. Wenn er bis dahin durchtaucht, und warum sollte er das nicht tun? Dann hat er wieder die Möglichkeit, Fuß zu fassen und wieder in jene, nicht ganz lichten Höhen, aber in jene Höhen aufzusteigen, die da war. Und das ist, um das realistisch einzupreisen, zwischen 30% und 40% hat es auch immer gependelt. Also, um es mit dem alten abgehauenen Spruch zu sagen, noch ist kurz nicht verloren. Aber es leuchten jetzt natürlich die Alarmsignale. Und wäre ich Berater der ÖVP, dann würde ich nicht versuchen, immer wieder ein neues Thema anzureißen. Also wie die Impfverteilung innerhalb der EU, dann Sputnik, weil beide diese Themenfelder haben nicht den erhofften Durchschlag gebracht, den man sich dachte. Und jetzt rede ich nicht davon, dass das nur politische Taktik ist, sondern man hat eben hier zwei Themenfelder gehabt, mit denen wollte man auch die Situation in Österreich verbessern, also entweder mehr Vakzine aus der EU zu bekommen oder eben mit Sputnik sich hier eine neue Möglichkeit zu eröffnen. Diese beiden Dinge haben auch nicht geklappt. Ich würde jetzt bin ich wieder beim Fußball, aus einer gesicherten Defensive heraus arbeiten und schauen, dass ich den Ball flach halte, dass ich mich auf die alltägliche Arbeit konzentriere und dass ich hier versuche, durchzudienen, bis es wieder aufwärts geht.
Sie haben auch direkt abgefragt, wie die Menschen über die Chatprotokolle denken. Sind die Menschen da eher enttäuscht von der Kurz-ÖVP, die ja noch diesen neuen Stil gepriesen haben? Oder denken sie sich ohnehin, das ist eh typisch österreichisch, das war immer so und das wird auch immer so sein?
Naja, in der Masse ist es natürlich schon so, dass die Menschen Teile zumindest ernüchternd sind, wie wir das formuliert haben und weil man ja einen anderen Stil von der ÖVP erwartet hat. Aber es kommt halt darauf an, welche Parteiwähler wir fragen. Die ÖVP-Wähler, ganz, ganz spannend, sagt auch, glaube ich, jeder Fünfte, ja, ich bin da schon ein bisschen ernüchtert. Wenn Sie mich jetzt fragen, warum sind die da noch immer bei der ÖVP? Ja, weil es noch immer andere Themen auch gibt. Ein größerer Teil der ÖVP-Wähler sagt, naja, das war in Österreich schon immer so und mein Gott, was soll's. Und das ist deshalb so spannend, weil die Argumentationslinie, die Sebastian Kurz zumindest angerissen hat, nämlich, naja, das ist das System, wir müssen halt politische Posten oder Posten politisch besetzen und da setzt man natürlich Vertrauenspersonen hin, das haben wir auch abgetestet und da sagt nur knapp jeder 10. ÖVP-Wähler, dass er das genau so sieht. Also das heißt, wir haben in der ÖVP-Wählerschaft eine ziemlich abgebrühte und abgeklärte Wählerschaft, die sagt, naja, das war ja schon immer so. Auch das schadet dann der ÖVP natürlich nicht. Nur, es ist halt, oder steht im Gegensatz zur Geschichte, zur Erzählung der ÖVP. Und das bringt meistens kurzfristig gar nicht so sehr das große Problem, aber es bringt mittel- bis langfristig ein Problem. Weil immer dann, wenn ich etwas Neues propagieren will oder wenn ich sage, ich bin anders als der Mitbewerb, wird man das jetzt so nicht mehr glauben. Und das ist die Problematik von Sebastian Kurz und der ÖVP. Sie müssen das Vertrauen, das sie jetzt erschüttert haben, oder das Vertrauen, das jetzt erschüttert wurde, wieder aufbauen. Und das ist in der Politik immer deutlich schwerer, aber nicht nur in der Politik, auch im Berufsleben, im Privatleben, als Vertrauen zusammenzuhauen. Mhm. Und dort sitzt die tatsächliche Problemstelle mittel- bis langfristig für die ÖVP. Die ÖVP hat nur einen Vorteil, die Vergesslichkeit von uns Menschen. Das heißt, all das, was heute passiert, spielt vielleicht im Jahr 2024 vor der Wahl keine Rolex mehr. Und das könnte politisch, taktisch das Ziel oder der Ausweg der ÖVP sein. Weil wenn ich Ihnen jetzt aufzähle, was in den letzten 20 Jahren in diesem Land alles passiert ist, werden Sie sagen, mein Gott, ja. Also zum Beispiel, ja, Hypo Alpe Adria, ja, der ein Banken-Super-GAU wie es in Österreich noch selten gegeben hat, worüber reden wir heute, über die Kommerzialbank Mattersburg. Ich meine, das ist auch nicht lustig, ja, aber diese Bank hat möglicherweise oder hätte fast das Land Kärnten in die Insolvenz und in den Ruin getrieben. Ja. Kein Mensch spricht heute mehr davon. Ja. Dementsprechend gilt es auf ÖVP-Seite ruhig Blut zu bewahren und auf der anderen Seite aber natürlich danach zu trachten und den Menschen zu sagen, das beste Signal der Politik ist immer, wir haben gelernt. Wir verstehen, wir machen das so wie zum Beispiel jetzt auch mit dem Glücksspiel, das aus dem Finanzministerium hinausgebracht wird. Genau so müsste jetzt die ÖVP und natürlich auch Grün auch agieren und sagen, okay, wir haben gelernt, wir machen jetzt bei diesen politischen Postenbesetzungen, machen wir jetzt öffentlich, wir machen das jetzt gescheit. Dann könnte ich, wie es im Coaching so schön heißt, aus einem Hindernis eine Ressource machen.
Was ja auch interessant ist, Sie haben ja schon gesagt, in der Kanzlerfrage, da konnte jetzt die SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner nicht davon profitieren, dass Kurz schwächelt. Auch die SPÖ, die größte Oppositionspartei, bleibt auf 24%, also wie im Vormonat, obwohl die ÖVP 2 Prozentpunkte verliert. Im Gegenzug gewinnt aber die FPÖ 2 Prozentpunkte hinzu.
Ja, das ist ganz klar. Ich meine, die Wähler und Wählerinnen laufen natürlich nicht 1:1 in Scharen. Das stellt man sich immer so vor, weil die Wähler sind ja deutlich flexibler geworden und man orientiert sich immer anders. Und wir sind in einer Zwischenwahlzeit, wir sind in der Pandemie. Also es ist sehr viel Unübersichtlichkeit auch drinnen. Aber es ist natürlich so, das, was ich schon zu Beginn des Gesprächs gesagt habe, die Wähler und Wählerinnen, die zwischen 2017 und 2019 von den Freiheitlichen zur ÖVP gegangen sind, weil sie eben eine andere Politik haben wollte, als Heinz-Christian Strache im Ibiza-Video offeriert hat, die sind jetzt natürlich zum Teil enttäuscht und sagen, naja gut, aber es ist auch dort nicht alles Gold, was glänzt. Und dementsprechend also fließen die zurück. Übrigens ganz, ganz wichtig auch für die Hörerinnen und Hörer, es wird immer wieder aus meiner Kollegenschaft gesagt, naja, es gibt hier ganz große Teile, auch die gehen alles unentschlossenen Lager und so. Das sehen wir in unseren Daten überhaupt nicht. Also wir haben 13%, die angeben, sie sind unentschlossen. Und das ist ein ganz normaler, niedriger Wert. Also es ist nicht so, dass sich die Wähler und Wählerinnen nicht auskennen, jetzt in eine Warteposition gehen. Im Gegensatz zum Beispiel zur Kanzlerfrage. Dort haben wir dieses Phänomen sehr wohl, aber bei Parteien haben wir das nicht.
Jetzt könnte man zynisch sagen, weil die Neos ja auch nicht wahnsinnig erfreut werden sein über die aktuelle Umfrage. Also könnte man ja denken, okay, wenn die ÖVP verliert, die türkise ÖVP, dann müsste sich das auf die Neos auswirken. Könnte man zynisch sagen, am Ende gewinnen von solchen Krisen dann immer wieder nur die Freiheitlichen.
Naja, ich weiß, dass das Neos nicht wahnsinnig gehört, aber Neos ist eine liberale Partei und der Punkt ist einfach der, es gibt halt da, auch das kann man sich in Europa ansehen, also etwas wie eine gläserne Decke für liberale Parteien, aber man muss das ja aus einer anderen Sicht betrachten. 2015 hat Matthias Strolz ausgegeben, er möchte 10% haben. Und damals hat ihn jeder für einen Fantasten erklärt. So, jetzt ist Matthias Strolz noch nicht mehr an Bord, sondern Beate Meinl-Reisinger hat das Ruder übernommen. Jetzt hält man bei 10, manchmal sogar bei 12% in den Umfragen. Na bitte, all over. Also jetzt sogar die Bäume wachsen in den Himmel. Also wenn ich diese 10% plus stabilisieren kann und diese Wähler und Wählerinnen an mich binden kann, dann ist ein unglaublicher Schritt gelungen. Das darf man nicht vergessen. Und es ist natürlich ein Irrglaube zu glauben, man lebt in einem liberalen Land. Österreich ist ein konservatives Land. Es ist nun mal so. Und wir haben bei vielen, vielen Bereichen konservative Haltungen. Das ist egal, ob das die Familienpolitik ist, die Geschlechterpolitik ist, ob es auch die Wirtschaftspolitik oder die Arbeitsmarktpolitik ist und insbesondere die Migrations- und Zuwanderungspolitik ist. Wenn ich mir anschaue, wie unser Bildungssystem seit Jahren in Kleinstschritten reformiert wird, auch da haben wir eine konservative Prägung. Dieses Land ist nun mal konservativ. Und dementsprechend werden von einer zurückgehenden ÖVP tendenziell eher die Freiheitlichen profitieren, als Neos profitieren, weil hier einfach ganz unterschiedliche politische Konzepte dahinter stehen. Das ist es.
Wir haben ja auch schon über die Corona-Pandemie, nicht nur über die Chat-Protokolle gesprochen. Jetzt stecken wir hier im Osten ja schon wieder oder noch immer in einem verlängerten Oster-Lockdown. Zumindest noch eine Woche, das wissen wir. Sie haben auch abgefragt, wie sich dieser Pandemie auf die finanzielle Situation der Menschen ausgewirkt hat. Leiden die schon darunter?
Naja, es leiden bestimmte Bevölkerungsgruppen darunter. Wir haben gefragt, haben Sie ganz große finanzielle Engpässe im Haushalt, mittlere, geringe oder keine? Und man muss schon dazu sagen, dass, wenn ich mich jetzt recht entsinne, ich habe die Daten nicht von mir liegen, aber dass jeder Zweite sagt, ich habe gar keine Engpässe. Und dann gibt es nochmal einen größeren Teil von plus minus 20%, wenn ich mich da recht entsinne, die sagen, ich habe geringe Engpässe. Und Sie korrigieren mich, Herr Dulli, wenn das falsch ist. Der Teil jener, die gesagt haben, ich habe große oder mittlere Engpässe, der ist gestiegen seit einem Jahr. Und zwar nämlich schön, dass Sie mir das jetzt herdrehen. Also wir haben jetzt 25% der Bevölkerung, die sagen, ich habe große und mittlere Engpässe, und im April 2020 waren es 18%. Das ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber es ist ein signifikanter Anstieg. Mhm. Und für mich ist der Teil insofern sehr interessant, weil es hat den Anschein, dass die ganzen Maßnahmen wie Kurzarbeit, Härtefallfonds etc. gegriffen hat, weil es aus Sicht der Bevölkerung oder aus Sicht der Haushalte keine groben Probleme gibt. Natürlich für ein Segment von 25% sehr wohl, aber es ist keine ganz, ganz sich um sich greifende und breitflächige Problemstelle, das ist das eine. Das zweite aber, und das finde ich sehr, sehr interessant, ist, dass die Generation 60+, da finden Sie fast niemanden, der sagt, ich habe große oder mittlere Engpässe, währenddessen das bei den mittleren Alterskohorten und bei den jüngeren Alterskohorten deutlich stärker ausgeprägt ist. Ist auch verständlich, weil die Menschen, die in Pension sind, für die verändert sich eigentlich grosso modo nichts, weil die Pensionen sind gesichert, die werden weiterhin ausbezahlt. Wir merken das alle, wenn wir älter werden, brauchen wir auch weniger. Also es gibt kein Investment mehr in ein Haus oder es gibt meistens keine Kinder, also hoffentlich für die ältere Generation keine Kinder mehr zu versorgen, sondern die stehen auf eigenen Beinen. Also diese Generation ist relativ stabil, währenddessen die Last bei den mittleren und jüngeren Alterskohorten liegt. So, und die Frage ist dann immer, was tut das mit einer Gesellschaft? Also tritt dann irgendwann einmal der berühmte Generation Gap, also die Kluft zwischen den Generationen zutage oder nicht. Das interessant, dieses Thema gibt es in der Sozialwissenschaft seit den 70er Jahren. Es wurde noch nie wirklich schlagend. Dementsprechend glaube ich, dass auch hier keine gröbere Problemstelle auftritt, aber es ist doch ein deutlicher Unterschied zwischen den Generationen, was die Belastbarkeit betrifft, vorhanden.
Sind zumindest ein paar gute Nachrichten für die Bundesregierung.
Naja, das ist ja das, was wir schon immer gesagt haben. Es gibt ja auch Martin Koch, der Arbeitsminister, auch die Wirtschaftsforschungsinstitute, auch wenn man aus der IV die Volkswirtschaftsdaten von Helmenstein hört, dann steht Österreich nicht so schlecht da. Und wenn das mit dem Impfen hinhaut, dann hat man wahrscheinlich eine schwierige Situation überwunden. Und ja, es wird natürlich Spuren am Arbeits- und Wirtschaftsmarkt hinterlassen, aber es wird nicht so prekär sein. Und das ist die gute Nachricht für die Regierung. Und wir haben das schon letztes Mal gesagt. Wenn Kurz und Kogler WIF sind, dann sagen sie, auch wir haben möglicherweise sogar intern Probleme. Aber wenn wir das gemeinsam geschafft haben, dann wird uns das in der Koalition zusammenschweißen, dann wird die Anerkennung der Wählerinnen und Wähler zurückkommen. Also wenn die Opposition heute glaubt, das ist eine gmade Wiesn wegen der Chat-Protokolle, wegen der Impfverschleppung und so weiter und so fort, na, da wäre ich vorsichtig.
Also auch die große Oppositionspartei und Pamela Rendi-Wagner brauchen noch Geduld. 2024.
Nein, ich glaube, sie brauchen was anderes als Geduld, weil nur Geduld haben ist ein bisschen wenig, weil Geduld haben heißt, ich warte auf Fehler der anderen, und das kann nicht im Sinn und Zweck einer Opposition sein, das kann auch nicht demokratiepolitisch eine Ausrichtung sein, weil dass ihr darauf wartet, dass ein anderer Fehler macht, das kann es wirklich nicht sein. Nein, die Sozialdemokratie muss ihre Themen nachhaltig vertreten. Das ist natürlich, auf der einen Seite haben wir auch schon x-mal gesagt, das Gesundheitsthema, aber auf der anderen Seite und viel, viel wichtiger, wer zahlt die Krise? Was bedeutet das für den Arbeitsmarkt? Siehe zum Beispiel die Diskussion beim Mann, Steyr, über den Erhalt des Standortes. Denn, wenn es heißt, ja, dass die Mann sind in die Schieflage gekommen, die Wirtschaftliche, muss man sagen, naja, aber 2019 und 2018 haben wir noch ganz schön verdient. Und da ist der Hebel drinnen für die Sozialdemokratie. Mhm. Wer zahlt die Krise und wie geht es danach wirtschaftlich weiter? Und es ist nicht so, dass die Gewerkschaft und die Sozialdemokratie mit dem Thema Erbschaftssteuer, Vermögensteuer und so weiter und so fort alleine dasteht. Da gibt es ja Proponenten aus dem Wirtschaftsbereich, wie, ich nenne nochmal Andreas Treichel, Hans-Peter Haselsteiner etc. Da gibt es gewichtige Wortführer, die sagen, wir müssen schon in diese Richtung denken. Und das da auf dieser Ebene muss die Sozialdemokratie ihre Themen nachhaltig vertreten. Dann hat sie möglicherweise die Chance, hier deutlich zuzulegen.
Jetzt abschließend vielleicht noch ganz kurz, weil Sie das auch abgefragt haben und Sie haben es ja auch schon angesprochen, der russische Impfstoff, Corona-Impfstoff Sputnik. Würden sich die Menschen auch mit diesem Impfstoff impfen lassen?
Naja, wenn wir davon ausgehen, dass einmal 20% sagen, sie lassen sich in keinem Fall impfen, was ja auch die Umfrage ergeben hat, dann haben wir ein Viertel, die sagen, ja, ich lasse mich mit dem ganz sicher impfen. Und weitere 33% sagen, möglicherweise. Wir sehen aber, wie wichtig, in der derzeitigen Situation bei AstraZeneca, wir sehen aber, wie wichtig Vertrauen in so einen Impfstoff ist. Und jetzt muss man sagen, und das ist ja, was oft hinter vorgehaltener Hand auch erzählt wird von Experten und Expertinnenseite, Virologen, Virologinnen, die sagen, das ist natürlich tragisch, die Einzelfälle bei AstraZeneca, aber es ist in einem statistisch verschwindenden Bereich. Also es ist wirklich, also im Vergleich dazu, was ein millionenfach schon verimpft worden ist und wo nichts passiert ist, außer den klassischen Nebenwirkungen, ist das wirklich verschwindend gering. Und trotz alledem haben wir jetzt Abmeldungen bei AstraZeneca-Impfungen zu Tausenden. Ja. Und das wird natürlich auch ein Problem werden. Also jetzt sind es nicht einmal die fehlenden Lieferungen, die Problem sind, sondern das Vertrauen in diesen Impfstoff. Und bei Sputnik ist es ähnlich. Wenn da nicht eine ordentliche Prüfung stattgefunden hat, also siehe zum Beispiel Slowakei, wo das noch nicht freigegeben ist, obwohl die 200.000 Impfdosen schon dort lagern haben, dann habe ich dort auch ein Problem. Da nützt mir die Massen, die auch gar nicht vorhanden sind, an russischem Impfstoff nicht. Die Menschen brauchen Vertrauen, wie immer im Leben.
Das war ein schönes Schlusswort.
Finde ich auch.
Es war mir wie immer eine Freude, Herr Hay. Ich freue mich schon auf nächstes Monat im Mai.
Es bleibt spannend.
Unser Kanzler Kurz hat ja für Mai erste Öffnungsschritte wieder angekündigt. Schauen wir mal, was das bedeuten wird im nächsten Monat. Wenn Sie Fragen haben, Sie können uns auch gerne schreiben an unsere allgemeine Adresse. Das ist redaktion@profil.at. Schreiben Sie uns gerne Fragen oder Feedback. Wir freuen uns. Nehmen das auch gerne auf. Herr Hayk, vielen Dank.
Ich danke.
Bis zum nächsten Mal.
Ja, wunderbar.
Sie hörten Meinungsforscher Peter Hayk über die aktuelle Sonntags- und Kanzlerfrage im April. Unser gesamtes Podcast-Portfolio finden Sie auf profil.at/podcasts und bei allen Streaming-Anbietern.